Die Entwicklung von Pal. In Gedanken hatte Walter Bruch stets den Auftrag seines Brötchengebers Telefunken, den er 1959 zusammen mit einem Fernsehgrundlagenlaboratorium bekam, um erste NTSC-SECAM-Vergleichsteststudien vorzunehmen, deren Ergebnisse in einigen Jahren in den regulären Farbfernsehbetrieb münden sollten. Mit seinen privaten Erfahrungen und dem Gedanken, ein Verfahren zu entwickeln, das die Vorzüge des NTSC mit dem des SECAM-Systems verband, entwickelte er zusätzlich in Eigenauftrag mit seinem Team im Keller, Rufzeichen, seines Labors verbesserte Systemabwandlungen, bis er eines Abends träumend mit seiner Frau in der Oper saß. Bruch schreibt über dieses Erlebnis: Bis mir die Idee kam, die an sich bekannte Verzögerungsleitung, Klammer jetzt als Glaskörper anstelle eines Kabels, in einer besonderen Weise zu nutzen und dadurch Übertragungsfehler zu eliminieren. Es folgte eine schlaflose Nacht, eine verärgerte Frau, während ich mit den Fingern Zeiger und Vektoren grafisch addierte und subtrahierte. Am anderen Morgen hatte ich verärgerte Mitarbeiter, denn eine in 2 Monaten aufgebaute Vorführung musste während der Weihnachtsfeiertage völlig auf das neue Verfahren umgestellt werden. Damit fing es an, aber dann kam erst die Tat. 7 Jahre hat es gedauert, bis man sagen konnte, jetzt spricht diese Technik für sich allein. Mit seiner neuen Methode wollte er die NTSC-Fehler so ausmerzen, dass er jeweils die zweite Fernsehzeile zwang, den vorangegangenen Fehler in einer Spiegelung in der Komplementärfarbe zu wiederholen. Das Ergebnis der beiden Farbinformationen ergibt dann wieder das richtige ursprüngliche Bild. Im schriftlichen Vortrag abgebildet finden wir die PAL-V-Verzögerungsleitung. V steht dafür, dass das Signal innerhalb eines Glaskörpers einmal abgelenkt und wieder an den Anfang zurückgesandt wird. Es ist ein Präzisionsteil zur Verzögerung von 63,943 Mikrosekunden, das entspricht einer Fernsehzeile. Zu erkennen auf dem Bild sind die Anpassglieder sowie die piezoelektrischen Wandler. Aufgrund der Massenfertigung und weiterer Miniaturisierung, zum Beispiel mit der M-Type, ist es ein sehr preiswertes Produkt in der Herstellung geworden und haben einen PAL-Farbfernseher kaum teurer gemacht als etwa eine NTSC-Type. Weiter im Text. Am 17. Juli 1961 erfolgte bereits die erste PAL-Patentanmeldung, die jedoch zurückgezogen und erst mit einer erweiterten Systembeschreibung am 30.12.1962 neu und jetzt aber endgültig angemeldet wurde. Das Herausstechende an seinem Arbeitsumfeld war die Tatsache, dass er, obwohl für die Firma Telefunken tätig, mehr oder weniger als Einzelperson für das neue Verfahren stand. Das schützte ihn anfangs davor, von der französischen SECAM-Konkurrenz ernst genommen zu werden und bekämpft zu werden. Mit Ende 1962 verlagerte Telefunken jedoch wesentliche Mittel in die Großcomputerentwicklung und kürzte damit die Ressourcen für Walter Bruchs Fernsehforschungsabteilung, die sich nunmehr lediglich mit Rationalisierungsverbesserungen an der Schwarz-Weiß-Technik sowie einer zukünftigen europäischen NTSC-Farbfernsehgerätetechnik beschäftigen sollte. Eine Zeit, in der sich Walter Bruch gedanklich auch mit einer Trennung von Telefunken befasste. Bruch bat jedoch um Erlaubnis, zusätzlich seine eigenen Weiterentwicklungen wie PAL und ein modifiziertes SECAM-System, jetzt jedoch amplitudenmoduliert, als Systemverbesserung am 3. Jänner 1963, der erst im November 1962 eigens von der IBU, der Europäischen Broadcasting Union, geschaffenen Ad-Hoc-Gruppe Farbfernsehen vorführen zu dürfen, was im Ergebnis zur Aufnahme des Bruchsystems in die Liste der zu evaluierenden Systeme bei den meist jährlich stattfindenden EBU-CCIR-Konferenzen führte und in Wien 1965 sowie in Oslo 1966 seine gebührende Zustimmung seitens der Techniker fand. Der Rest ist lebendige Geschichte unter der deutschen Patentschrift Nummer 1252731 geworden. Die auszugsweisen Merkmale von PAL lauten: Verwendung eines Referenzoszillators im Empfänger, für Europa sind das 4,43 MHz, Südamerika 3,58 MHz. Wesentlich der PAL-Schalter zur Umschaltung des V-Signals von Zeile zu Zeile mit plus minus 90 Grad in Verbindung mit einem Viertelzeilen-Offset. Die Verzögerung des Farbartsignals um eine Zeile, das Senden eines alternierenden Bursts, einer Referenzquelle des sogenannten Schwabbelbursts. Weitere Systemvorzüge: zum Schwarz-Weiß-Standard kompatibles System. Es ermöglicht die richtige Reproduktion des Farbartsignals im Empfänger. Es ist direkt mischbar im Studio und hat eine große Systemnähe und Kompatibilität zum NTSC-System sowie eine hohe Farbbandbreite. Wie bei NTSC und SECAM teilweise gebliebene Systemschwächen waren aufnahmeseitig war und ist es problematisch, karierte Hemden, Gittermuster oder ähnliche Motive zu übertragen, da es dabei zum PAL-Jalousie-Effekt, einem Cross-Color-Effekt, das heißt einem ungewollten farbigen Schillern von Unbundstellen, kommt. Neben unruhigen Farbkanten, die eine fehlerhafte Interpretation von Farbinformationen als Helligkeitswert darstellen, wir sprechen von Cross-Luminanz oder auch einem Perlschnureffekt, ist das eine der wenigen für den Zuseher als störend erfassbaren Schwächen. Theoretisch kommt es bei größeren Phasenfehlern zu einer geringeren Farbsättigung, die jedoch von Anbeginn in der Praxis durch automatische Verstärkerregelungen im Empfänger kompensiert wurde. Weiteres Merkmal: ein leicht verändertes Farbdreieck im Verhältnis zu NTSC. Also bestimmte Farben können nicht, andere dafür können übertragen werden. Im ausgedruckten Beitrag finden wir an dieser Stelle die PAL-Decoder-Grundschaltung abgebildet, die insbesondere die Anwendung des Laufzeit-Demodulators und der 64 Mikrosekunden Verzögerungsleitung schildert. Besondere Abwandlungen von PAL stellen zum Beispiel das Simple-PAL oder damals auch Volks-PAL-Verfahren dar, bei dem das Auge die Phasenfehler am Bildschirm ausmittelt und dieses daher ohne einer damals noch teuren Verzögerungsleitung auskommt. Das dabei bei Phasenfehlern entstehende störende Flackern wurde als Hanover Bars oder Hanover Blinds bezeichnet. Bekannt ist lediglich ein einziges kommerzielles Farbfernsehgerät, der Kuba Portacolor Type Cesar Conrad 211P, das nach diesem Prinzip gebaut wurde. Weiters gab es noch das sowjetische Tripal und das zwischen PAL und SECAM angelegte NIIR-System da, die jedoch keine nennenswerte Verbreitung gefunden haben. Den Namen PAL selbst fand dieses System in Wahrheit erst am Vortag der Vorführung bei der Ad-Hoc-Gruppe Farbfernsehen, also am 3. Jänner 1963, als es galt, noch schnell einen griffigen Namen für das System zu finden. Walter Bruch selbst war zumindest im deutschsprachigen Raum naheliegenderweise kein idealer Namenspate und so entschied man sich für ein englischsprachiges Kürzel, wobei um ein A im Namen die passende Bezeichnung gesucht werden sollte. Letztendlich kam die Bezeichnung PAL heraus, was fachlich Phase Alternation Line oder auch Phasenwechsel je Zeile bedeutet. Spezialübersetzungen wie Pay the Additional Luxury, bezahl mal für den zusätzlichen Luxus, sowie Pay Another License, noch eine andere Lizenz kaufen, waren dann die amerikanische Retourkutsche auf die vorangegangenen NTSC-Interpretationen. Mit Peace at Last, endlich Frieden, und Perfection at Last, endlich Perfektion, konterte die PAL-Gilde offenbar erfolgreich zurück.